würde uns nämlich genau jetzt gerne treffen. Aber wir sind oft jetzt gerade nicht da, denn wir sind oft entweder da oder da, da hinten oder da vorne. Da hinten, da sind unsere Erinnerungen, Begegnungen, Erfahrungen, ob es nun um Menschen oder um Gott geht. Natürlich, und Sie merken auch die Begeisterung, wenn ich so von den Bergen erzähle, wie viel mir das wirklich bedeutet. Und dann sagt man, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber trotzdem ist das ja die Freude von damals. Und die Erinnerung an die Freude, die mir jetzt nochmal ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und da hinten, da ist auch noch alles mögliche andere. Da sind alle möglichen Dinge, die wir erlebt haben und die wir vielleicht wirklich gern da hinten lassen würden, die uns aber trotzdem irgendwie immer noch begleiten. Und die es der Freude heute schwer machen. Und wir sind auch gerne nicht hier, sondern schon ganz weit vorne. Ganz weit in der Zukunft. Unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen, die vielen, vielen wunderschönen Träume, die Pläne, die wir haben. Und je nachdem, wie wir dann gestimmt sind, vielleicht auch die Gedanken und Sorgen über dies und das, unsere Ängste, unsere Befürchtungen, was auch immer. Und auch da ist die Freude nicht, sondern sie ist jetzt hier. Sie ist wirklich jetzt hier. Die Freude ist weder dort noch dort, sondern hier. Denk drüber nach. Die Freude begegnen wir nur hier, nur jetzt, in diesem Moment. Ich erlebe etwas und freue mich jetzt. Ich lebe, atme, rieche, höre und lache jetzt. Wir können uns nicht auf Vorrat freuen. Es funktioniert einfach nicht. Nur Erinnerungen an Freude mitnehmen oder die Freude eben erwarten. Genauso ist das jetzt, das ist die zweite Richtung, ja auch der Ort, der einzige Ort, an dem wir Gott begegnen und erleben. Wir sehen sein Handeln in der Geschichte. Wir blicken seinem Kommen entgegen, wir erwarten sein Wiederkommen. Aber der entscheidende Ort, um ihn zu erfahren, das ist jetzt. Hier. Dieser Moment. Und darum ist die Freude so wichtig. Wir haben jede Menge Gefühle, die auch in diesem Jetzt alle spielen. Aber die Freude ist das Gefühl, weil sie uns in der Gegenwart im Jetzt festhält und diesen Moment für die Begegnung mit Gott öffnet. Darin ist er. Freude ist nicht nur eine Folge der Begegnung mit Gott oder eilt ihm voraus, wie eine Vorauszahlung auf Späteres. Entscheidend ist, dass die Freude in dieser Mitte, in unserer Gegenwart, in alle Richtungen Spuren legt zu ihm, wie so eine Brücke, wie ein Handreicher. Und alle führen in diesen Augenblick. Sie laufen jetzt zusammen. Und dann kommt die Freude, die alles augenblicklich überstrahlt, hell macht, was dich vielleicht auch vorher noch bedrückt hat und ermöglicht Träume, alte und neue. Die Freude erzählt von dem Gott, der jetzt bei dir ist und schon immer bei dir war und auch immer kommen wird, aber er ist jetzt hier mit seinem Geist, in deinem Leben, in unserem Gottesdienst. Jesus erfüllt diesen Ort. Darum ist hier Freude. Er ist bei dir. Gottes Engel sind da und singen ihm Lieder in diesem Moment hier. Wir sind verbunden mit all unseren Schwestern und Brüdern weltweit und mit allen Christen vor und nach uns jetzt in diesem Moment. Er ist hier und wir singen ihm. Wir können uns freuen, weil er da ist. Gottes Geist füllt den Raum. Er spricht zu den Herzen von der Freude. Das ist seine Gabe. Der Mächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sieht dich jetzt und will dir begegnen. Da kann man doch nur staunen eigentlich und ein so ein schönes Lied nach dem anderen singen. Ich habe echt gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe, mal wieder so eine richtig schöne Lobpreis zu machen. Ist bei uns ja doch eher selten. Wir machen das ja eher so singen, sagen oder wie auch immer. Schön, das mal wieder so zu haben, muss ich ehrlich zugeben. Er ist jetzt hier. Und wo er ist, da ist alles möglich. Das dürfen wir nie vergessen. Wahrhaft alles. Das haben auch die Menschen damals in Lystra erlebt, zu denen Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise gekommen sind. Lystra, das ist so eine Stadt, östliches Mittelmeer, heutige Türkei, ungefähr auf der Höhe von Zypern, geht man einfach mal nach oben an die Küste und dann noch mal ein bisschen ins Landesinnere hinein. Offensichtlich gibt es da keine jüdische Gemeinde, aber eine römische Garnison und eben die einheimische heidnische Bevölkerung. Und ich lese uns das vor, was passiert, wenn Gott gegenwärtig ist, wenn er jetzt ist und alles möglich ist, damit wir diesen Zusammenhang eben auch haben. Das ist in der Apostelgeschichte Kapitel 14 ab Vers 8. Da heißt es: In Lystra wohnte ein Mann, der keine Kraft in seinen Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Dieser Mann war unter den Zuhörern, als Paulus redete. Paulus blickte den Gelähmten an. Er sah den Glauben des Mannes, der fest darauf vertraute, geheilt zu werden. Da rief er laut: Stell dich auf deine Beine, gerade und aufrecht. Da sprang der Gelähmte auf und tat die ersten Schritte. Als die Leute das sahen, was Paulus getan hat, riefen sie auf Lykaonisch: Die Götter haben die Menschengestalt angenommen und sind zu uns herabgestiegen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester aus dem Zeus-Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Blumenkränze zum Stadttor. Zusammen mit den Leuten wollte er Opfer für die beiden darbringen. Na. Als die beiden Apostel das sahen, das hörten, zerrissen sie ihre Kleider. Sie stürzten sich in die Menge und riefen: Männer, was tut ihr da? Wir sind doch Menschen genau wie ihr. Wir verkünden euch die gute Nachricht, damit ihr euch von diesen nutzlosen Götzen abwendet. Wendet euch dem lebendigen Gott zu. Er hat den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. In den vergangenen Zeiten ließ Gott alle Völker ihre eigenen Wege gehen. Und doch hat er sich auch ihnen immer wieder deutlich zu erkennen gegeben. Und jetzt kommen wir zu dem, allem, was heute eigentlich der Vers ist. Er hat sich deutlich zu erkennen gegeben durch all das Gute, das er tut. Vom Himmel her gibt er euch Regen und lässt die Ernte reifen. Er schenkt euch Nahrung und erfüllt euer Herz mit Freude. Treuer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort, für alles, was du uns zu sagen hast, dass du uns begegnest, dass wir dich erkennen können. Und wir bitten dich, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du in uns wohnst und uns veränderst, uns und den Menschen um uns herum zum Heil. Amen. Also, große Aufregung in der kleinen Stadt Lystra. Die Menge rast vor Begeisterung. Eben war vor ihren Augen ein Wunder geschehen. Barnabas und Paulus haben einen Gelähmten einfach so, wenige Worte, zum Aufstehen gebracht. Sogar solche Wunder werden möglich, wo Gott Menschen mit seinem Geist füllt. Damals wie heute. Doch damals wie heute gilt, das kennen wir ja auch, offensichtlich auch das andere: Das Wunder für sich ist nicht eindeutig. Es kann auch völlig missverstanden werden und nach hinten losgehen. Und dann steht nicht der eine in der Mitte, der alles hat und alles gibt, sondern der kleine Mensch. In Lystra war das so. Die Götter haben Menschengestalt angenommen. Das war ihr Missverständnis. Die Götter haben Menschengestalt angenommen. Sie glauben, Paulus und Barnabas, das sind so welche. Ne? Der große Zeus und der dauernd redet, das ist Hermes, in diesem Fall Paulus. Große Begeisterung, kann man sich vorstellen. Wann erlebt man das schon mal? Die Götter kommen vorbei. Und schon holt der eine, der Priester die Opferstiere, der andere holt die Messer, ein dritter holt irgendwie Blumen und Kränze. Und dann geht's los. Und die beiden Missionare merken es zuerst nicht, weil sie kein Lykaonisch können, und dann mit Entsetzen, was da passiert. Und können gerade noch, beinahe zu spät, all das abwehren. Wir sind keine Götter. Wir sind Menschen. Ein deutlicher Unterschied. Wir kommen, um zu dem einen einzuladen, der wahrhaft Gott ist und nicht nur ein menschliches Hirngespinst. Und dann fangen sie an, von diesem einen Gott zu reden, zu predigen, zu missionieren und tun das. Ähnlich tut Paulus das ja später auch in Athen noch einmal. in dem nicht von Jesus gesprochen wird, sondern von dem, was auch jeder andere wahrnehmen kann. In den vergangenen Zeiten ließ Gott alle Völker ihre eigenen Wege gehen und doch hat er sich ihnen immer wieder deutlich zu erkennen gegeben, durch all das Gute, das er tut. Vom Himmel her gibt er euch Regen und lässt die Ernte reifen. Er schenkt euch Nahrung und erfüllt euch mit Freude. Spannend. Wenn Paulus und Barnabas zu den normalen Ortschaften hinkommen, wo fast überall Synagogengemeinden sind, dann sieht ihre Predigt anders aus. Wenn sie dorthin gehen, dann knüpfen sie bei dem an, was ihre jüdischen Glaubensgeschwister wissen. Dann geht es quasi nur um eine Stellschraube, die verändert werden muss. Wenn sie da sind, dann sagen sie, haben wir ja schon immer alles geglaubt, wir wissen und der Gott und so weiter und so fort und da sind die Prophezeiungen und jetzt haben wir euch das Wunderbare und Gute zu sagen, womit wir kommen, Paulus und Barnabas, nämlich das, was wir schon immer gehofft haben, was wir schon immer geglaubt haben, das ist jetzt passiert. In Jesus. Da ist es passiert. Er ist der Messias. Von diesem Messias wollen wir euch erzählen. Sieh Jesus an. Dann wissen wir alle endlich, wie Gott ist. Voller Liebe für dich gestorben, auferstanden, befreit dich, macht dich ganz. So ist er. Und genau so tun wir das fast immer bis heute. Auch in unserem Land immer noch. Immer noch in der Hoffnung, dass die Menschen noch ein bisschen was wissen. Dass sie irgendwie noch Erinnerungen haben an das, was mal christliches Deutschland irgendwie war, dass irgendwie seine Geschichte bekannt ist, so David und diese Stichworte, alles, was da so zugehört. Es ging dann nur darum, die Menschen irgendwie nochmal anzustoßen, aufzuwecken, zu erwecken. So diesen letzten, und dann, wenn sie es sehen, dann werden sie es schon begreifen. Meine Frau als Lehrerin sagt mir immer, die wissen nichts mehr. Gar nichts. Also wie predigt man bei Menschen, die all das zum ersten Mal hören? Was damals, wenn damals in Lystra oder heute bei uns in Osnabrück oder wo auch immer, Menschen schlicht und einfach keine Ahnung haben und nichts mehr von Gott wissen. Wenn es keine Anknüpfungspunkte mehr gibt, weil ein Mensch noch nie etwas von Gott oder gar von Jesus gehört hat oder wenn schon die dritte oder vierte Generation einer Familie nichts mehr von ihnen gehört hat, dann kann ich nicht einfach nur von Jesus erzählen. Paulus tut es hier nicht. Das zieht einfach nicht. Also fängt er von vorn an oder an einem anderen Punkt und lädt ein und sagt, womit es anfängt, ist, dass ihr endlich mal das seht, was wirklich um euch ist. Schaut euch die Welt wirklich an. Oder auch das eigene Leben, was ihr erlebt habt. Denkt darüber nach, um zu erkennen, nicht nur, dass ein Gott ist, sondern auch, wie er ist. Soweit das denn möglich ist, wenn man nicht von Jesus spricht. Es ist wie der Hinweis auf eine Handschrift, die überall zu finden ist. Wir staunen und sagen, wenn wir da hinschauen auf diese Handschrift, das kann doch alles gar nicht sein. Das kann doch alles gar nicht von allein entstanden sein. Oder mit den Worten von Paulus und Barnabas, seht hin, Gott hat sich euch Menschen aus Lystra schon lange zu erkennen gegeben. Lange, lange. Jedem Menschen zu erkennen geben durch all das Gute, das er tut. Die Zuhörer haben wahrscheinlich sofort an den Mann gedacht, der auf einmal da wieder laufen könnte. Da war was Gutes. Aber es ist ja noch viel mehr. Zum einen Gottes äußere Gaben, wie zum Beispiel durch den nötigen Regen, der für eine gute Ernte sorgt. Das, wovon Paulus damals spricht, lernen wir in den letzten Jahren immer mehr. Wie wichtig das ist, dass der notwendige Regen zu seiner Zeit dann auch kommt und fällt. Und schon das ist ja, wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, ein unglaubliches Wunder, das auf Gott hinweist. Es gibt einen, der vor allem, in allem und auch über allem wirkt. Und da draußen sind nicht nur Zufall und Chaos. Es ist weder ein Zufall, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht, noch ist es eine Selbstverständlichkeit. Keins von beiden. Es passiert, weil er die Welt in seinen Händen hält. Gott selbst steht ein für die unverrückbare Ordnung des Lebens, den Wechsel von Tag und Nacht, den Lauf der Jahreszeiten und dass auf die Ernte hoffentlich, auf die Aussaat auch hoffentlich auch eine Ernte kommt. Die Beständigkeit des ganzen Lebens ruht in Gottes Liebe und Kraft. In jedem Garten, in jedem Wald, auf jedem Feld, am Meer oder in den Bergen, überall kann man dieses Wirken Gottes, seine Güte entdecken. Und es ist offensichtlich. Nicht umsonst sprechen die Menschen überall von den Wundern der Natur. Aber es sind keine Wunder der Natur. Es gibt keine Wunder der Natur, sondern es gibt Gottes Handschrift, die Wunder weckt und Wunder wirkt. Wunder der Natur gibt es nicht. Es ist der lebendige Gott, der sich offenbart und es gut meint mit uns. Er meint es gut mit mir und zutiefst auch gut mit dir. Er will uns das Leben in Fülle geben. Und wir können weiter erzählen und mit Gottes Gaben bei uns selbst einfach mal weiter erzählen und sagen, er hat dir dein Leben geschenkt. Er hat dich im Leib deiner Mutter einzigartig und wunderbar bereitet und hat dir bis heute viele, viele schöne Tage gegeben. Und wenn dazwischen schwere Zeiten waren, dann hat er dich nicht allein gelassen. Hat dir die Kraft gegeben, da durchzutragen und eben nicht darunter zu zerbrechen. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Wunder von ihm. Und darum gehören hierher auch alle Erfahrungen von Bewahrung. Da hat nicht ein Zufall, nicht ein Wunder der Natur, sondern Gott mich beschützt. Da hat er mich getragen, als ich nicht mehr konnte. Oder ich erkenne im Nachhinein, das hat so sein müssen, weil es mich wunderbarerweise zu diesem Ort gebracht hat, an dem ich jetzt bin. Und auch das ist eine Gabe. Du bist jetzt hier. Ja? Wir können von Zufällen oder wie auch immer sprechen, aber wir können auch davon sprechen, dass es eine Gabe, eine der guten Gaben Gottes ist, dass Gott dich in eine Gemeinde gestellt hat und Schwestern und Brüder an deine Seite gestellt hat. Geschwister, mit denen wir beten können, Geschwister, die uns mittragen und das, was uns angeht. Auch das ist ein Wunder, für das wir Gott danken können. Und so weiter und so fort. Und im Grunde geht es bei diesem Hinweis auf Gottes Gaben um diese große Aufforderung, dieses, man sagt ja immer schön, sieh in den Rückspiegel deines Lebens. Ach, was sieh in den Rückspiegel? Sieh einfach genau hin, überall. Ja, Gott ist überall zu sehen. Und das, worum es in dieser Predigt in Lystra geht, ist eine Aufforderung an die Menschen, nicht nur zu gucken, sondern auch zu sehen und Gott darin wahrzunehmen. Und er sagt, es geht eben nicht nur um äußere Gaben, es geht auch um die inneren. Auch da können wir Gott erkennen. Gottes gute innere Gaben. Wir sehen Gott, wir können ihn wahrnehmen, wenn wir mit wachen, ehrlichen Sinnen wahrnehmen, wie und warum unser Herz mit Freude erfüllt wird. Echte, tiefe, lebenserfüllende Freude ist ein Wegweiser Richtung Gott. Und gerade deshalb ist es hier schon am Anfang wichtig, auch klar zu sein, dass Freude etwas anderes ist als das, was wir irgendwie als Glück bezeichnen. Das ist mir gerade zu Weihnachten erst wieder deutlich geworden, angesichts der ganzen Werbung, die so ins Haus kommt und all der Sachen, die so da sind. Und angesichts der Weihnachtsgeschehnisse, die ich erlebt habe, als ich bei meinem Patenkind besucht habe, wird sich mit so viel Freude und Glück auf das Geschenk gestürzt, aufgerissen. Das finde ich immer besser als auszupacken. Aufreißen ist viel, viel besser. Und ich finde es super, wenn man dann das richtige Geschenk gefunden hat. Aber seien wir mal ehrlich, am Abend, wenn man dann nach Hause fährt, da ist schon ein Großteil dieses Glücks abhanden gekommen. Und ein paar Wochen später noch viel mehr. Die Halbwertszeit ist nicht besonders groß. Und ich glaube, so geht es mit vielem anderen, was uns momentan ein Glück schenkt, ebenfalls. Was weiß ich, wenn sich ein lang gehegter Wunsch oder Traum erfüllt oder wir das, worauf wir hingearbeitet haben, wenn das da ist. Natürlich sind wir glücklich. Und glücklich zu sein ist ein wunderbares Gefühl. So toll, so umwerfend. Und ich wünsche jedem von uns jeden Tag jede Menge Glück. Und trotzdem ist Glück nicht Freude. Sich zu freuen ist viel mehr als glücklich zu sein. Glück kann heute da und morgen schon wieder weg sein. Freude ist mehr ein Zustand als ein Gefühl, unabhängig von äußeren Umständen. Wir können mit leeren Händen dastehen und da kann ich nur sagen, glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich das spreche. Wir können mit leeren Händen dastehen und es kann trotzdem Freude da sein, es können Dellen da sein, es kann sich Schatten vor alles davor legen und trotzdem Freude da sein. Weil die Freude, um die es geht und die Gefühle, die mit ihr verbunden sind und alles Helle, alles, was wir empfinden angesichts von Gottes guten Gaben, in Richtung Gott und in Richtung Jesus zeigen und ihre Kraft von dort bekommen. Darum kann die Freude trotzdem da sein. Und die Aufforderung dagegen, sich nun zu freuen, gegen diese Aufforderung, sich zu freuen, all diese Einwände, die kenne ich alle, gerade wenn ich an den Philipperbrief denke, freut euch alle Zeit, da denkt man immer spontan, ja, wie soll das denn wohl gehen? Wenn man jemanden sterben sieht oder wenn man sich müde oder wütend oder krank fühlt oder man mit den Schlaglöchern und Komplikationen des Lebens irgendwie zu tun hat. Und ich denke, wir alle haben auch schon mit Christen zu tun gehabt, die immer krampfhaft freudig waren und wo man gedacht hat, wow, das passt jetzt so gar nicht. Und das ist so gar nicht echt. Ja? Und trotzdem bleibt die Freude vielleicht wirklich die zentralste Gabe Gottes, weil sie durch den Heiligen Geist selbst hervorgerufen wird und im Letzten dazu führt, die Schönheit Christi im Wort und in der Welt zu sehen und zu bezeugen. Viele, die erlebt haben, wie es ist, die Schönheit zu berühren oder von dieser Schönheit berührt zu werden, von seinem Geist, die kennen wahrscheinlich dieses unglaubliche Gefühl zwischen Lachen und Tränen. An dem Tag, als ich das erste Mal berührt wurde und das erste Mal so zutiefst im Innern verstanden habe, wer Gott ist und wie er zu mir ist und erfahren habe, wie es sich anfühlt, seine Nähe zu spüren und seine Vergebung, das war überwältigend. Und am nächsten Tag, ab dem nächsten Tag, bin ich losgegangen und habe natürlich irgendwelchen Freunden von mir davon erzählt, was ich erlebt habe. Und ich werde nie vergessen, wie einer meiner Freunde mich anguckt, ganz entsetzt und sagt, Carsten, oh Gott, du hast dich in einen Pastor verliebt. Natürlich nicht, aber das Grundgefühl hatte davon was. Von diesem, wie wunderbar ist das wirklich? Wie wunderbar ist das? Und darum ist es wichtig, der Freude nicht im Weg zu stehen, sich nicht zu verhärten, nicht einer dieser grummligen, dauerempörten Meckerköpfe zu werden, sondern offen zu bleiben und sich immer wieder von Freude überraschen zu lassen. So nannte ja dieser große C.S. Lewis sein berühmtes Buch über seine Bekehrungsgeschichte, Überrascht von Freude. Überrascht von Freude. Waren Sie auch überrascht? Waren Sie damals auch überrascht? Stellen Sie sich das vor, jeder, der zu Jesus gehört, würde diese Art von Freude nicht nur einmal erlebt haben oder für sich erleben, sondern ausstrahlen. Stellen Sie sich diese Freude vor und die Überraschung. Freude, weil Gott da ist, wirklich da. Weil die Handschrift auf einmal Sinn macht und sich fügt, was wir wahrnehmen in der Welt. Freude, weil wir noch mehr sagen und dann von Jesus reden können. Freude, weil Jesus größer ist als die Umstände. Alles, was Jesus getan hat, zielt auf Freude, bleibende, ewige Freude. Freude, sage ich immer, ist unser Ding. Und die Welt braucht die Freude so dringend. Sie entspricht dem Verständnis dessen, wer Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, was er für uns getan hat und darum, warum er sich solche Mühe mit uns macht. Und es entspringt dem Gefühl, dass es ein viel größeres und bedeutenderes Bild gibt als unser eigenes kleines Leben und unsere eigenen kleinen Probleme. Und wenn Freude unser Ding ist, dann muss ein Teil unseres Lebens darin bestehen, dies tief in unserer Seele voll und ganz zu begreifen. In einer Umfrage, die ich vor einiger Zeit gelesen hatte, wurden junge Menschen gefragt, was ist das Grundgefühl, das du gerade in deinem Leben hast? Über 60% antworteten Angst. Über 60% antworteten Angst. Nicht Angst vor dem Tod, sondern Angst vor dem Leben. Angst vor der Zukunft. Vor dem, wie sie zukünftig leben werden. Wie können wir einer ängstlichen Welt eine freudige Überraschung bereiten? Eine freudige Überraschung bringen? Vor allem, wenn wir alle wissen, wie einfach es ist, selbst ängstlich zu sein. In der Landeskirche ist es an solchen Stellen immer üblich, unseren Kardinalheiligen Dietrich Bonhoeffer zu zitieren. Habe ich natürlich auch ein Zitat von mitgebracht. Sie kommen also nicht darum herum. Er hat in seinem Seminar 67 Pastoren ausgebildet, so lange, bis die Nazis es geschlossen haben. Und dann hat er diesen Seminaristen Briefe geschrieben, um sie weiter zu unterstützen. Und in einem der Briefe fragt er, was sagt ihr euren Familien, die von der Bedrückung erzählen? Wie tröstet ihr, wenn ihr von den ermordeten Freunden hört? Wie geht ihr mit der täglichen Angst, den Drohungen und der Einsamkeit um? Und ich habe mich gefragt, vielleicht haben wir ja auch heute Morgen auch ähnliche Fragen. Die Jünger, die damals mit Jesus auf dem Berg waren, die Zeuge seiner Verklärung sind. Ich glaube immer, denke immer, die müssen doch von dem, was sie da erlebt haben, wirklich überwältigt von Freude gewesen sein. Was für eine Freude damals bei der Verklärung von Jesus auf dem Berg dabei gewesen zu sein. Unglaublich. Und dann gehen sie runter und schon kurz danach folgt der Schmerz des Versagens. Und ein Kind, das zu ihnen gebracht wird, können sie eben nicht heilen, obwohl Jesus ihnen die Vollmacht gegeben hat. Und sie gerade noch dachten, wir haben alles von ihm und mit ihm. Was sagen wir also mit dieser Freude im Herzen zu Familienangehörigen und Freunden, die an Krebs oder Corona, an Depressionen oder Demenz erkrankt sind? Wie trösten wir Eltern, deren Kinder auf die schiefe Bahn geraten sind oder Kinder, die von ihren Eltern keine Liebe erfahren? Wie sprechen wir Menschen Mut zu angesichts der Unsicherheit des Weltgeschehens oder der wirtschaftlichen Sorgen? Ja, und wie können wir überhaupt von der Freude sprechen? Also, damit das klar ist, es gibt genauso viele Gründe, auch für uns Christen unglücklich zu sein, wie anderswo. Frustration, Not, Leid, Menschen, Gottesdienste, die nicht so sind, wie wir uns das vorstellen. Es gibt unendliche viele Dinge, über die man sich beschweren kann. Und manchmal fühlt sich das Leben so ganz und gar nicht freudig an. Nur weil wir Christen sind, heißt das ja nicht, dass wir von dem Dreck und dem Durcheinander des Lebens ausgenommen sind. Aber seine Handschrift ist doch überall da und schreibt Gründe zur Freude ins Leben. Jedes Butterbrot, das wir essen, sagt uns, Gott wirbt um unser Herz. Das ist nicht meine Erfindung, der Satz hat natürlich Wilhelm Busch gesagt. Jedes Butterbrot, das wir essen, sagt uns, Gott wirbt um dein Herz. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann wäre jede Mahlzeit ein kleines Fest. So wunderbar. Freude ist so viel mehr. Freude besteht weiter. Wir nehmen sie wahr, überall, wo wir uns wirklich umschauen, wenn wir durch die Dinge hindurchsehen auf ihnen. Und wir nehmen sie auch da, wo es schwierig wird. Wie der Prophet Habakuk sagt, auch wenn der Feigenbaum nicht blühen sollte, noch Frucht an den Weinstöcken ist, der Ölbaum nicht fruchtet und die Felder keine Nahrung bringen, die Herde von der Hirte von der Herde abgetrennt wird und keine Herde in den Ställen wäre, so will ich doch fröhlich sein in dem Herrn. Ich will mich freuen über den Gott meines Heils. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Seine Handschrift überall um uns herum nicht aus den Augen zu verlieren. Wir wollen ihn sehen. Und wenn wir ihn im Blick haben, können wir unsere Augen über alles erheben und seine Herrlichkeit sehen und in Freude verbunden sein. Wir können im Verborgenen die anhaltende Melodie der Engel hören, und uns freuen. Es liegt Musik in der Luft. Hoffnung, Herrlichkeit und Freude. Amen.